Guten Morgen. Wenig schwer zu erkennen, bin ich immer für eine Überraschung gut. Diesmal ist sie auf meinem Kopf. Für mich ist es keine Überraschung, für meine Frau ist es auch keine Überraschung. Hier hat es was mit Geduld zu tun. Ich habe jetzt 4 Jahre gewartet, bis meine Frau wieder auf die Idee kam, mir doch eine neue Lederkappe zu besorgen. Denn vorher trug ich sie immer. Man kannte mich nur mit Lederkappe. Man kannte meinen Namen nicht. Und als wir in Waldmichelbach so neu waren und man hat über mich gesprochen, es gibt immer was über mich zu sprechen, und man hat mit dem Namen gesprochen, wusste keiner, wer gemeint war. Aber wenn sie sagten, der mit der schwarzen Kappe, dann wusste jeder, dass ich gemeint war. Und jetzt habe ich mich in Geduld geübt, 4 Jahre lang. Man musste endlich 50 werden, dass man eine neue Karte bekommt. Und jetzt ist es wieder so, dass mich meine Frau eigentlich abends daran erinnern muss, wenn ich zu Bett gehe, du hast deine Kappe noch auf. Also es gibt eine Situation, wo ich sie absetze. Das ist im Unterricht in der Schule, weil ich es von meinen Kindern auch erwarte, dass sie ihre Kappen absetzen. Dort muss ich sie zwangsläufig absetzen. Ich könnte jetzt hier eine Abstimmung machen, wer ist dafür, dass ich sie absetze oder nicht. Wer ist für Absetzen? Wer ist dagegen? Wem ist es egal? Ich habe damit gerechnet. Jetzt wäre ich nicht Thomas, wenn ich nicht das machen würde, was die Mehrzahl will. Da es egal ist, setze ich sie mal ab. Okay. Ja, aber ich komme auf die Kappe nochmal zurück. Nachher wird es nur ein Mantel sein. Belastungs- und Ausdauertest. Technik lässt mich nicht im Stich. Ja. Da komme ich heute auch noch drauf zu sprechen, auf Geduld. Ja, ich weiß, irgendwie hat die Technik... Okay, ich kann auch so anfangen, ist kein Problem. Die Predigtreihe heißt ja Dream to Destiny. Ich bin nicht so der Englischfreak, deshalb habe ich es übersetzt. Traum bis zur Bestimmung oder Traum zur Bestimmung. Wir hatten jetzt verschiedene Tests an verschiedenen Sonntagen. Wir hatten den Stolz- und den Verlierertest. Wir hatten den Erfolgstest. Ihr hattet den Reinheitstest. Und heute haben wir den Belastungs- und Ausdauertest. Ich bin sehr froh, dass der Gerhard gesagt hat, dass wir heute einen Gottesdienst Plus haben und dass heute Nachmittag Essen ist und es keiner heimgehen muss. Denn es sind nämlich 2 Tests zusammengefasst. Das heißt, der erste Test dauert so ziemlich 1 Stunde und der zweite Test dauert so ziemlich 1 Stunde. Also könnt ihr euch ausrechnen, wann er zum Essen kommt. Nein, ich habe sie ein bisschen zusammengefasst. Belastungs- und Ausdauertest. Ihr könnt euch vielleicht auch noch an meine letzte Predigt in dieser Reihe erinnern, dieser Erfolgstest, the winner of the gold medal is. Dazu gehört eine ganze Menge Arbeit, um die Goldmedaille zu gewinnen. Und dieser Belastungs- und Ausdauertest, da kam mir als erstes in den Sinn, Thomas, als du noch jung warst, hast du das regelmäßig auf dich genommen, so einen Belastungs- und Ausdauertest. Ich habe immer am Rennsteiglauf teilgenommen. Also der Rennsteig ist ein Höhenzug in Thüringen und da gab es Volkssportläufe, so nannte sich das zu DDR-Zeiten. Und da gab es auch Extremläufe, von der Hohen Sonne bei Eisenach bis nach Oberhof. Das war so eine Strecke von knapp 60 Kilometern. Und die bin ich mitgelaufen, also mitgerannt. Also ich war da auch noch ein bisschen schmaler. Ich bin die also mitgerannt. Und das war ein Riesenausdauertest und ein Belastungstest, denn der Rennsteig geht nicht so eben. Er geht runter und wieder hoch und wieder runter. Und an manchen Situationen hat man gedacht, das packst du nie. Du schaffst es nicht. Das horrende Ziel vor Augen, Oberhof, dort einzulaufen, wo jetzt das Biathlonstadion ist, wer dort schon mal war, es war ziemlich schwierig. Und es war eine enorme Belastung, nicht nur für die Knochen, sondern auch für die Seele, das durchzustehen. Man lief dann eine Zeit lang wie in Trance in einer Gruppe. Das war dann, die Füße liefen automatisch. Aber irgendwann spielte der Körper nicht mehr mit. Man wurde schwächer und die Gruppe lief einen davon. Und wenn man dann in dieser Strecke alleine läuft, dann hat man nur noch einen Gedanken. Aufhören. Aufhören. Das sagt einem der Kopf immer wieder. Aufhören. Pause. Du kannst nicht mehr. Was tust du dir da eigentlich an? Warum hast du das gemacht? Man schimpft mit sich selber. Wer um Gottes Willen hat er diese bescheuerte Idee in den Kopf gesetzt, hier an diesem Lauf dran teilzunehmen? Und man hat über sich selber geschimpft. Und dann ist es so, man kommt von der Höhe und sieht dann Oberhof das Ziel. Das sind ungefähr noch 5 Kilometer. Und an diesem Punkt ist jede Schwachheit vergessen. Man sieht das Ziel. Jetzt kann einen nichts mehr aufhalten. Es war dann so extrem, ich habe das Ziel erreicht und wir wurden dann mit einem Barkas nach Hause gefahren. Also ein Barkas ist sowas wie ein VW-Bus zu DDR-Zeiten. Ja? Dort habe ich mich reingesetzt. Wie man sich normal reinsetzt, musste so 40 Kilometer wieder zurückfahren und dann war ich nicht mehr in der Lage, die angewinkelten Beine zu strecken. Es ging nicht mehr. So wie ich gesessen habe, saß ich dort. Mich haben also 3 Mann aus dem Bus nach oben in die elterliche Wohnung getragen, weil ich nicht mehr in der Lage war zu laufen. Komplett verausgabt, gleich in die warme Badewanne und nach einer Stunde so gingen so langsam die Beine wieder gerade. Und da habe ich an diesen Ausdauer- und Belastungstest gedacht, denn der kommt jetzt auf Josef zu und in dem seid ihr alle drin. Ihr werdet euch erkennen. Ich hoffe, dass ihr nicht mit verkrampften Beinen da sitzt und müsst irgendwo hingetragen werden. Lasst uns zu Beginn beten. Himmlischer Vater, du hast versprochen, bei uns zu sein, wenn wir dir ganz mit dem Herzen folgen. Ja, du bringst uns in Situationen, die wir manchmal nicht verstehen, die für uns unzumutbar sind, wie wir meinen. Aber du hast was Besseres mit uns vor. Und deshalb bitte ich dich, öffne du heute Herzen und ja, die Herzen und die Ohren, dass dein Wort ganz tief in uns eindringen kann, dass wir genau sehen, was du mit uns vorhast. Amen. So, Traum, Bestimmung und in der Mitte steht das Zur. Und genau da will ich hin. Dieser Weg vom Traum zur Bestimmung, der auch für Josef ganz wichtig war, ist nicht dieser kurze Pfeil. Dieser Traum oder dieser Weg sieht ganz anders aus. Wir haben als erstes den Traum. Dann geht der Pfeil, was Gott mit uns vorhat, zur Bestimmung. Wunderbar, so kann man es stehen lassen. Ne? Wir haben den Traum, wir haben die Vision, wir haben ein Versprechen, wir gehen zur Bestimmung. Gerader Weg, auf geht's, immer leicht bergauf, aber Gott ist ja auch ein Stück höher als wir, örtlich angesetzt. Das ist der Weg, den wir uns vorstellen. Geradeaus, ohne Hindernisse, ohne Wenn und Aber und es kann uns nichts passieren. Wir sind ja von Gott getragen. Aber dann kommt diese Josefs Geschichte. Von diesem Traum entfernen wir uns erstmal räumlich, ein ganzes Stück. Und Josef hat sich auch erfüllt von seiner Vision weg. Er ging in den Brunnen. Nicht freiwillig, aber er entfernte sich von seiner Bestimmung, meinte er. Er musste in den Brunnen, weil seine Brüder es so wollten. Aber das war noch nicht der Tiefpunkt. Von dort ging es weiter in die Sklaverei. Als Sklave verkauft zu werden, ist bestimmt nicht die Erfüllung des Traumes, die er für sich gedacht hat. Weit weg von der Bestimmung. Aber er blieb bei Gott und er ging wieder ein Stück nach oben. Man näherte sich seiner Bestimmung. Und er wurde Verwalter. Also er stieg auf. Er war zwar immer noch Gefangener, er stieg auf, er wurde etwas Besseres. Doch da war nicht Schluss. Es ging wieder zurück ins Gefängnis. Ein Auf und Ab. Und erst als er im Gefängnis war und dort eine Zeit vergangen ist, fand er den Weg zu seiner Bestimmung. 13 Jahre. Ich habe extra Punkte dahinter gemacht. Wie hält man diesen durch? Wie hält man das durch? Jetzt könnte der eine sagen, 13 Jahre. Josef hat doch noch Glück gehabt. 13 Jahre ist doch nicht viel. Bei mir ist das schon viel länger. Und ich sehe kein Ende. So, dann sage ich zurück, denk mal an das Volk Israel. Wie lange es durch die Wüste gewandert ist. War ein bisschen mehr als 13 Jahre. Denke daran, diese 13 Jahre sind einfach nur als Zahl zu verstehen, dass es lange dauern kann. Es kann lange dauern. Und im Nachhinein sagt man vielleicht, so ist ja unser Gedächtnis gestrickt, das war ja gar nicht so schlimm, weil man immer das Gute in Erinnerung behält. Was ist jetzt die Grundlage daran, dass ich dieses Sch-Wort aushalten kann? Warum kann ich das aushalten? Ganz einfach. Gott meint es gut mit uns. Wenn ich das jetzt in der Situation Josef gesagt hätte, Gott meint es gut mit dir, als er in den Brunnen fiel, dann hätte er mich wahrscheinlich ungläubig angeguckt. Und als er ins Gefängnis marschiert ist, und ich hätte ihm dann zum Trost gegeben, ja, das passiert ja nur, weil Gott es gut mit dir meint, hätte Josef wahrscheinlich auch gesagt, Thomas, das ist jetzt nicht dein Ernst, was du mir erzählst. Trotzdem, Gott meint es gut mit uns. Luca, du hast es erfahren. Er meint es gut. Ja, wie ist denn das jetzt mit dem Gutmeinen? Wir meinen ja auch so vieles gut, aber dann heißt es immer, die Botschaft bestimmt der Empfänger. Das, was ich mit jemandem gut meine, heißt noch lange nicht, dass das gut bei ihm ankommt. Wir Menschen sind da etwas komisch gestrickt. Gott meint es gut mit uns. Aber nicht mit der Technik. So. Seine Verheißung und Versprechungen, die Gott für die Menschen bereitgehalten hat, da hat er erstes einmal Verheißungen, die gelten für alle Menschen der Erde. Ob ich an ihn glaube oder nicht glaube, steht erstmal auf einem anderen Blatt. Diese Verheißungen sind da. Als Beispiele, Gott liebt seine Schöpfung, denn er hat ja gesagt, und es ist gut. Er liebt sie. Und es ist eine Tatsache, dass sein Sohn für unsere Sünden starb. Das ist keine persönliche Verheißung und kein persönliches Versprechen. Das gilt für alle. Ob ich das dann annehme oder nicht, das ist nochmal auf dem anderen, steht nochmal auf dem anderen Blatt. Aber diese Verheißung gilt für alle. Jetzt gibt es aber Verheißungen und Versprechen, die gelten eben nicht grundsätzlich für alle. Josef hat so eine Verheißung erlebt. Ja? Es gibt aber Verheißungen und Versprechungen, die heißen, wenn, dann. Also, 2. Chronik 7, Vers 13. Wenn ich den Himmel verschließe und kein Regen sein wird und wenn ich der Heuschrecke gebiete, das Land aufzufressen und wenn ich eine Pest unter mein Volk sende und mein Volk, welches nach meinem Namen genannt wird, demütigt sich und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren von ihren bösen Wegen, dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Johannes 15, Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch gegeben. Das sind Versprechungen, Verheißungen, an die ist etwas gekoppelt. Wenn ich das tue, wenn ich bei Gott bleibe, wenn ich in ihm bleibe, wenn ich ihn nicht verlasse, dann wird Gott seinen Segen ausschütten. Ich habe hier die Option, diese Verheißung anzunehmen, zu sagen, ja, ich bleibe in Gott, ich tue seinen Willen, dann schüttet er seinen Segen aus, denkt an die Sahnetorte. Oder ich kann sagen, nö, mache ich nicht, will ich nicht, ich gehe lieber nach links statt nach rechts oder umgedreht. Und dann sagt eben Gott, dann eben nicht. Aber er sagt es nicht nur einmal. Er sagt es zweimal, er sagt es dreimal, er sagt es viermal. Er ist ja geduldig. Er ist geduldig mit uns. Man muss etwas tun. Falsch. Ich muss etwas tun. Es ist so wunderbar, wenn man irgendwo auf Probleme stößt und sich dann hinstellt und sagt, ja, jetzt müsste man mal etwas tun. Das ist schön. Aber wenn es unpersönlich bleibt, man müsste mal etwas tun, dann versiegt es. Ich muss etwas tun. Und dieser Auftrag steht in der Bibel. Da steht zwar nicht Thomas, du musst etwas tun, oder Rolf, du musst etwas tun. Aber in Jesaja 6, Vers 8 steht, und ich hörte die Stimme des Herrn, welcher sprach, wen soll ich senden und wer wird vor uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Ganz persönlich, hier bin ich, sende mich. Schicke mich als deinen Diener los. Ich will für dich da sein und arbeiten und dein Wort in die Welt bringen. Ich will das. Sende mich. Und ich weiß nicht, aber viele werden vielleicht das Buch Die Räubers kennen. Ja? Genial. Mache ich gerade im Religionsunterricht. Als Jesus fragt bei den Räubers, wer will denn mit mir kämpfen? Für mein Reich. Und das kleine Räuberkind nach vorne geht, voller Enthusiasmus, ich will, und sieht, wie klein und wie schwach es ist. Und Jesus die Hand auf seinen Kopf legt und sagt, genau die brauche ich. Die Schwachen, die Armen, die Kranken. Also uns, euch brauche ich. Euch brauche ich, um mein Reich unter die Menschen zu bringen. Und so war das bei Josef. Josef hat ja nun in diesem Haus gedient. Und er war einer enormen Belastungsprobe ausgesetzt. Die Frau von Potiphar hatte nichts anderes im Sinn, als Josef zu verführen. Er war ein hübscher Kerl, so wie es in der Bibel steht. Und die hat Tag ein, Tag aus Josef die besten Angebote gemacht. Schlaf mit mir, komm, mein Mann ist nicht da, geh mit mir ins Zimmer, ich schicke alle Dienerschaft weg, komm, so was Tolles hast du noch nie erlebt, komm zu mir. Sie hat sich jeden Tag was Neues einfallen lassen. Und Josef hat ja alles richtig gemacht. Er hat alles richtig gemacht. Das war ein Ausdauertest. Jeden Tag zu sagen, nein. Nein, nein, nein. Und als die Frau zu härteren Maßnahmen griff, nämlich Josef geschnappt hat und wollte ihn zu einem Schäferstündchen mit leichter körperlicher Gewalt überzeugen, ist Josef weggelaufen. Also ich denke, viele Männer hätten das nicht gemacht. Josef ist weggelaufen. Und da geschah etwas, was ich mit meinem Gerechtigkeitsempfinden überhaupt nicht nachvollziehen kann. Josef hat alles richtig gemacht. Er ist nicht auf die Verführungskünste eingegangen, er hat nicht mit der Frau seines Herrn geschlafen, er hat sich komplett daran gehalten, was Gott sagt. Nein, begehre nicht die Frau deines Nächsten. Und dann geschah es. Und es geschah, als sie sah, dass er sein Kleid in ihre Hand gelassen hatte und hinausgeflohen war, da rief sie den Leuten ihres Hauses zu und sprach zu ihnen und sagte: Seht, er hat uns einen hebräischen Mann gebracht, um Spott mit uns zu treiben. Er ist zu mir gekommen, um bei mir zu liegen, und ich habe mit lauter Stimme gerufen. Und es geschah, als er hörte, dass ich meine Stimme erhob und rief, da ließ er sein Kleid neben mir liegen und floh und ging hinaus und legte sein Kleid neben sich, bis sein Herr nach Hause kam. Und sie redete zu ihm nach diesen Worten und sprach: Der hebräische Knecht, den du uns hergebracht hast, ist zu mir gekommen, um Spott mit mir zu treiben. Und es geschah, als ich meine Stimme erhob und rief, da ließ er sein Kleid neben mir und floh hinaus. Und es geschah, als sein Herr die Worte seines Weibes hörte, die sie zu ihm redete, indem sie sprach: Nach diesen Worten hat mir dein Knecht getan. Da entbrannte sein Zorn. Und Josefs Herr nahm ihn und legte ihn in die Feste an den Ort, wo die Gefangenen des Königs gefangen lagen. Und er war da selbst in der Feste. Das heißt, Josef hat alles richtig gemacht, wird verleumdet und fährt ins Gefängnis ein. Er war gerade vielleicht in den Gedanken zu sagen, ich komme meiner Bestimmung näher. Obwohl er ja als Sklave auch nur in einem goldenen Käfig gesessen hat. Aber Josef hat alles richtig getan, wird verleumdet und fährt ein ins Gefängnis. Meinem Gerechtigkeitssinn widerspricht das total. Also ich hätte mir in dieser Situation gewünscht, also Gott, jetzt hättest du der Frau von Potiphar aber mal richtig eine einparken können. Du hättest doch dort irgendwas machen können, dass ein anderer aufsteht und sagt, nein, Josef hat richtig gehandelt. Das geschieht nicht. Josef in einer Situation, wo er sich etwas besser fühlen konnte, gerät mit Mal in Bedrängnis. Und ich kann euch versprechen, ihr braucht die Bedrängnis nicht suchen. Sie findet euch. Sie findet jeden von uns. Und diese Bedrängnis, also eine richtige Bedrängnis, ist nicht so, dass man das in ein, zwei Stunden aushält. Ja? Die Bedrängnis wird euch finden. Und wenn ihr dann in dieser Bedrängnis seid, dann geht es erst richtig rund. Sie kommt, wenn wir es meistens nicht erwarten. So, wenn wir im Hochgefühl unserer Emotionen sind, dann haut's rein. Und der Gegner macht das immer wieder auf die gleiche Art und Weise. Der ist da nicht sehr einfallsreich. Der kennt uns. Der weiß, wo unsere Schwächen sind. Und genau da hakt er ein. Wir bieten ihm Angriffsfläche. Wenn wir nicht bei Gott sind. Und er hakt dort ein. Manches lässt Gott auch geschehen, weil er ja einen Plan mit uns hat. In Römer 5, die Verse 3 bis 5 steht, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Trübsale, da wir wissen, dass die Trübsal Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Erfahrung und die Erfahrung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber beschämt nicht, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben worden ist. Trübsal, da steht's. Sie wird kommen. Das ist jetzt nicht, dass wir als Christen sagen, also ich muss immer erst mal eine richtig eingeparkt kriegen, damit es mir hinterher besser geht. So wird's nicht sein. Ja? Und es geht auch nicht darum, dass wir die Trübsal ständig suchen, um dann Geduld zu üben. Hier steht Ausharren, aber Ausharren ist Geduld. So ist es nicht. In dieser Trübsal werden wir Geduld lernen. Josef ist wieder einmarschiert ins Gefängnis und er scheint aber die Beziehung zu Gott noch nicht ganz verloren zu haben. Denn wenn ich mich von der Bedrängnis niedermachen lasse, habe ich keinen Blick für andere Menschen. Und Josef hatte den Blick für andere Menschen. Denn Gott war noch bei ihm. Jehova war mit Josef und wandte ihm Güte zu und gab ihm Gnade in den Augen des Obersten der Feste. Und der Oberste der Feste übergab alle Gefangenen, die in der Feste waren, der Hand Josefs. Und alles, was da selbst zu tun war, das tat er. Der Oberste der Feste sah nicht den Geringsten nach dem Geringsten, das unter seiner Hand war, weil Jehova mit ihm war, dass er tat und ließ Jehova gelingen. Also Gott war mit Josef, selbst wieder in dieser Situation. Und jetzt komme ich mal kurz auf die Kleiderordnung zu sprechen. Jetzt bin ich wieder bei meiner Kappe. Josef hatte das erste Mal ein Problem mit seinem Mantel, als die Brüder eifersüchtig wurden. Ja, und er flog in den Brunnen und der Mantel war mit Blut befleckt und man hat ihn gegen Josef benutzt. Gott war trotz des Mantels bei Josef, weil er einen Plan mit ihm hatte. Das zweite Mal hat der Mantel Josef ins Unglück gestürzt, als er ihn aus Versehen bei der Frau seines Herrn liegen ließ. Und wieder der Mantel war das Beweisstück, dass Josef etwas Unrechtes getan hat und Josef musste ins Gefängnis. Trotz des Mantels und trotz wie er aussah, war Gott bei Josef. Und ich glaube nicht, dass Josef im Gefängnis die schönsten Sachen angehabt hat, denn er wird ausgesehen haben wie alle anderen Gefangenen aus und die waren nicht modisch hervorragend gekleidet, aber Gott war bei ihm. Weil Gott schaut nicht auf den Mantel, Gott schaut nicht auf das Jackett, Gott schaut nicht auf die Kappe, Gott schaut ins Herz. Gott schaut hierhin, was hier drin geschieht, das ist wichtig. Er sagt, ihr könnt zu mir kommen, wie ihr seid und wo ihr seid und wann ihr seid. Wenn ihr am Boden zerstört seid und ihr wisst nicht mehr, wohin ihr sollt, dann seid ihr wahrscheinlich nicht am schönsten gekleidet und am besten drauf, sondern ihr seid am Tiefpunkt angelangt, um bei Gott aufzutauchen. Er sieht in unser Herz und er hat in Josefs Herz gesehen. Und genau aus diesem Grund war Gott bei Josef. Und da ist es uninteressant, ob mit Mantel, ohne Mantel, ob mit Kappe, ohne Kappe, ob im Anzug, ohne Anzug, Gott nimmt uns, wie wir sind. Er schaut uns ins Herz. Also den Römer hatten wir. Der Belastungstest. Jetzt deutet Josef die zwei Träume von dem Mundschenk und dem Bäcker. Und als ich mir das so das erste, das zweite, das dritte Mal durchgelesen habe, ist mir dabei eigentlich gar nichts weiter aufgefallen. Er hat die Träume gedeutet und die zwei Träume, die er gedeutet haben, gehen in Erfüllung. Erst in der Vorbereitung auf die Predigt wurde mir einiges klar. Bedrängnis, Geduld, Charakter, Hoffnung. Wir haben ja Charaktertests. Beides folgt nacheinander. In der Bedrängnis, die Geduld, ja, 13 Jahre bei Josef insgesamt, im Gefängnis war es nicht so lange, Geduld erstmal üben. In dieser Geduld prägt sich der Charakter. Ich kann ständig schlechte Laune haben und kann mich darüber beschweren, wie es mir geht, oder ich nehme es an und lebe damit und versuche mit Gott im Reinen zu bleiben. Und aus dem Charakter entwickelt sich dann die Hoffnung. Und wenn ich diese Hoffnung beibehalte, entsteht aus allen diesen Sachen ein weiterer Pfeil. Hoffe ich zumindest. Also da sollte jetzt auch ein dicker Pfeil entstehen. Gestern Abend hat es funktioniert. Also es entsteht ein dicker Pfeil Und dann kommt die Verabredung mit Gott und die Erfüllung der Verheißung. Das kommt dann aus der Bedrängnis in die Geduld, warten. Charakter entwickelt sich, die Hoffnung stirbt zum Schluss und wenn alles zusammenkommt, habe ich eine Verabredung mit Gott, die Erfüllung der Verheißung. Josef war noch nicht bereit für die Verheißung Gottes, nämlich im ersten Teil, als er die Träume vom Mundschenk und vom Bäcker gedeutet hat. Denn hier war noch zu sehr Josef da. Als er die Träume gedeutet hat, sagte Josef dann, aber gedenke meiner, wenn es dir wieder wohl geht, und tue Barmherzigkeit an mir, dass du dem Pharao erinnerst, dass er mich aus dem Hause führen soll. Denn ich bin aus dem Land der Hebräer heimlich gestohlen. Dazu habe ich auch all hier nichts getan, dass sie mich ins Gefängnis geschmissen haben. Also hier kommt etwas heraus, was man bei Josef so noch gar nicht gesehen hat. In diesem Belastungstest, lange Gefangenschaft, zieht Josef auf sich. Er bezieht sich auf sich. Ich will hier raus. Ich habe euch geholfen. Gedenke an mich. Das ist kein Wort von Gott. Nichts. Hier steht Josef im Mittelpunkt. Er ist also noch nicht ganz so weit. Und hier kommt wieder die Geduld. 2 Jahre dauert das nämlich, bis der Mundschenk dem Pharao Bescheid sagt, ach, stopp mal, da war doch einer im Gefängnis, der hat mir damals schon einen Traum gedeutet. Das ist mir ja ganz entfallen. Die Frage ist, wenn ich aus dem Gefängnis rauskomme und mir hat jemand weisgesagt, dass ich wieder in meine Arbeit eingesetzt werde und das geschieht auch, frage ich mich ganz ernsthaft, wie kann ich denn das vergessen? Lapidares Beispiel aus unserer heutigen Zeit, ich würde jetzt den todsicheren Tipp haben, mein Lottoschein knackt den Jackpot. 48 Millionen Euro drin. Und ich gehe zur Kasse und mir fehlen 50 Cent. Ich kann den Lottoschein nicht bezahlen. Ich weiß aber, der gewinnt. Und dann gibt mir einer, der hinter mir steht, komm, hier, ich gebe dir die 50 Cent, kauf dir den Lottoschein. Aber denke an mich, wenn du gewinnst. Und ich, ja, natürlich, mache ich doch. Bezahl den Lottoschein, Sonntag, 6 richtige, 48 Millionen Euro gehören mir. Und natürlich ist das Erste, was ich mache, ich vergesse erstmal den, der mir die 50 Cent gegeben hat, um diesen Lottoschein überhaupt auszufüllen. Das werde ich niemals vergessen. Wenn ich dort nicht handle, dann will ich es vergessen. Das ist kein Zufall. Ach, der weiß ja gar nicht, wo ich wohne, dem brauche ich keine Kohle abgeben. Aber es wird in mir nagen. Und Josef hat an diesem Nagen 2 Jahre gesessen. Denn 2 Jahre später geschah dies. Und Josef antwortete dem Pharao und sprach, das steht nicht bei mir. Gott wird antworten, was dem Pharao zu heil ist. Und Josef sprach zum Pharao, der Traum des Pharaos ist einer, was Gott tun will. Und hat er dem Pharao kundgetan. Also nichts mehr von Josef. Nicht ich habe dir den Traum gedeutet und jetzt hol mich hier endlich aus dem Gefängnis raus. Nein, Gott, hier diese 2 Jahre, in denen Josef noch mal Geduld üben musste, aus dem Knast rauszukommen. Dort ist er näher an Gott herangekommen, hat dort seinen Charakter wirklich verändert und gefestigt und hat dann den Weg zu seiner Bestimmung gefunden. Es gibt nichts Schlimmeres und nichts Gefährlicheres, als einem Menschen zu früh zu viel anzuvertrauen. Wenn jemand noch nicht bereit und reif dafür ist. Wir hätten nach unserer Sache gesagt, Josef, hey, der ist schon 11 Jahre Gefangener und allem, der ist so weit, der kann das. Nein, er war noch nicht so weit. Er war noch zu sehr auf sich selber bezogen. Hier ist er ganz bei Gott. Und hier in dieser Situation sagt jetzt Gott, und jetzt geht es Richtung Bestimmung. Und zwar in ganz, ganz großen Schritten. Und Josef hat diese Lektion nicht vergessen. Ich wünsche uns allen, die wir in Bedrängnis sind, in welchem Gefängnis auch immer wir sitzen, ob im privaten, ob im dienstlichen, ob im familiären Gefängnis, wo wir irgendwo Sklave sind, der vielen Götter, die draußen sind, ob es die Medien sind, ob es Fernsehen ist, ob es der Computer ist oder ob es der Fußball ist. Bleibt mit dem Herzen bei Gott und er wird euch zu eurer Bestimmung führen. Denn er weiß, welchen Weg ihr einschlagen müsst, um zu Gott zu kommen, um zu seiner Bestimmung. Nicht jeder wird der zweitmächtigste Mann im Staate werden. Das wäre ja auch nicht gut, wenn alle zweitmächtigster Mann wären im Staate. Aber Gott hat für jeden eine besondere Bestimmung. Und diese Bestimmung, zu dieser Bestimmung will er euch führen, will er mich führen. Und da geht es mal auf und es geht mal ab. Aber wenn ihr hier bei Gott bleibt, hier im Herzen, dann wird Gott euch zu seiner Bestimmung führen und wir werden dann zum Schluss irgendwann erkennen, es war genau der richtige Weg, weil es Gott gut mit uns meint. Amen.